Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast, Jörg Ziemer, einer der Köpfe hinter dem renommierten Schulungszentrum von Ziemer und Falke. Gemeinsam mit Tina Ziemer-Falke verfolgt er eine klare Mission: glückliche Hunde und glückliche Menschen. Und genau das spürt man in allem, was die beiden tun. Was als gemeinsame Leidenschaft für Hunde begann, ist heute eines der führenden Ausbildungszentren für angehende Hundetrainer geworden. Doch im Kern ist es viel mehr als das. Eine Gemeinschaft, die auf Menschlichkeit, persönlicher Nähe und echter Begeisterung basiert. Jahrelange Erfahrung, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und ganz viel Herzblut fließen in die Ausbildung, die Menschen nicht nur fachlich stärkt, sondern auch persönlich wachsen lässt. Und genau darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, lieber Jörg.
Hi.
Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist.
Ja, ihr habt mich, erstmal habe ich mich relativ lange auf heute vorbereitet.
Ah, sehr
und,
schön.
Habe schon richtig Bock gehabt. Und das letzte Quäntchen kam dann, als ich bei euch auf den Parkplatz gekommen bin. Zum einen, weil es hier wunderschön ist. Und zum anderen, weil in relativ großer Schrift da steht, bitte rückwärts einparken.
Ja.
Ich dann natürlich erstmal vorwärts da rangefahren bin, weil ich wissen wollte, was in kleiner Schrift da drunter steht, was hier die Begründung dafür sei. Und die Begründung ist, dass ihr wollt, dass die Hunde abgeschirmt sind.
Ja, genau, dass sie entspannter sind, weil der erste Auftritt des Menschen, der hier ankommt, ist ja, dass er erstmal selber aussteigt. Und dann erstmal reinkommt, sich orientiert. Und dann bleibt der Hund meistens ja hinten im Auto und da fühlt er sich einfach besser. Ja, das ist der Grund.
Das ist cool. Das, was ich so cool daran finde, ist, dass es zeigt, wie weit ihr Dinge hier durchdacht habt.
Ach, okay.
Ja, und das mag ich.
Ja, schön. Finde ich cool. Schön.
Wo sind wir hier?
Wir sind in Großenkneten im Ortsteil Sage. Das ist im Nordwesten Deutschlands, 40 Kilometer südwestlich von Bremen und sehr, sehr ländlich. Ja, da sind wir und wir sind an unserem Hauptstandort für unsere Hundetrainerausbildung.
Und sitzen hier in einem Seminarraum, der auch wunderschön ist.
Ja, das ist unser kleinster, unsere sogenannte S3, Seminarraum 3. Und hier finden übrigens auch die Prüfungen statt.
Ah.
Ja, wir machen auch interne Prüfungen nach unserer Hundetrainerausbildung. Das kann man machen, wenn man möchte. Und der ist dafür sehr geeignet, ja.
Wie viele Jahre müssen wir zurückspulen, damit wir an den Anfang von dem Ganzen kommen?
Ich bin jetzt 60. 60.
Stark.
Ja, ich bin tatsächlich einer von denen, die wirklich richtig früh damit konfrontiert wurden. Also es gibt immer noch so, du kennst ja diese Familienfeiergeschichten. Also ich war, glaube ich, mehr vertraut mit dem Gesicht unserer Boxerhündin als Baby als mit der meiner Mutter, weil die öfter in den Kinderwagen schaute als meine Mutter. Ja, das war eben schon so eine Geschichte, dass sich da alles um den Hund drehte. Und ich dann ja auch beruflich da irgendwie reingekommen bin. Hab dann unter anderem auch eine Tierpflegeausbildung gemacht. Und dann, ja, da war das verknüpft mit der Blindenführhundschule, wo ich dann so ein Junghundtrainer war. Und naja, ist auch so halt. Und aber die Ausbildung für Hundetrainer, das war ja noch ganz fern. Das ist jetzt ziemlich genau 21 Jahre her. 21 Jahre bilden wir jetzt professionell Hundetrainer aus. Vorher war es halt so dieser Übergang, ne, weil so ich mache da was und das gelingt mir ganz gut. Das war ja noch, bevor es Martin Rütter gab, das gab es, bevor es die Hundenanny gab. Und das war ja hier im ländlichen Raum. Ne, da kommt der Jörg dahin und macht da so Dinge. Und dann haben die erzählt, der Jörg, der bespricht die Hunde. Weil sie das so keine anderen Worte dafür hatten. Weißt du, was macht man da irgendwie? Also das, was jetzt ganz normal Hundetraining, Hundeverhaltensberatung ist, ne? Das ist ja schon krass.
Was fasziniert dich so sehr an dem Ganzen, dass du es bis heute durchziehst?
Ich kann einfach das machen, was ich möchte und das, was mir Spaß macht. Und ich bin ja mit meiner lieben Frau Tina ja Geschäftsführer hier in unserem Schulungszentrum für Hundetrainer und wir haben ja aber beide noch unsere Hobbys. Also Tina ist ja jetzt begeisterte Alminhaberin, die ist ja jetzt im Sommer, hat sie eine Alm gepachtet in Norditalien, also in Südtirol. und mache da natürlich auch Hundetraining oder einen Gastrobetrieb. Und ich habe andere Standbeine, dass ich habe ja so vielfältige Tätigkeit. Wenn ich Bock habe, dann schicken mir meine Kollegen, also die wir hier, mit denen ich intern zusammenarbeite, dann eben einen Hund, der auffällig ist. Dann darf ich mich daran probieren oder ich mache verschiedene Aufnahmen. Ich unterstütze eine Online-Hundeschule mit Content. Ich bin als Gutachter tätig und dann mache ich auch noch mein Hobby, dass ich ein Coaching anbiete. Also keine Verhaltenstherapie für Menschen, sondern Coaching für, ich sage es mal, belastende Lebenssituationen. Als Hobby, wie gesagt. das ist das Geile an meinem Job, dass ich mir das halt aussuchen darf und ich einfach mit meiner Frau zusammen und mit unserem Team zusammen in dieses riesengroße Ziel habe. Also ja, wir wollen da schon die weltbesten Hundetrainer-Ausbilder sein werden und fühlen uns da bereits auf einem guten Weg. Und das ist ja das, was die Hauptgedanken ausmacht. Also du stehst morgens auf und das hast du ja irgendwie gleich im Kopf. Also was ist beim nächsten Seminar dran? Welcher Dozent ist wofür wie geeignet? Das sind ja sehr vielfältige Dinge.
Was muss ich können, damit ich der beste Hundetrainer bin?
Ich denke, dass dazu eine sinn- und wertorientierte Grundhaltung wichtig ist. Das ist für mich das A und O an der ganzen Geschichte. Dann kommt das Fachwissen um die Sache hinzu. Und dann die Selbstreflexion. Ich kann schlecht andere in Beziehungsfragen weiterhelfen, wenn ich mich selbst nicht verstehe und nicht weiß, wann ich was tue. Das sind so die richtigen geilen Basics. Du fängst ja aber natürlich erstmal damit an, dass du dich der Hund interessiert. Und dann über das Interesse mit dem Hund kommst du ja irgendwie tiefer rein, dass du merkst, okay, das hat ja irgendwie was mit Beziehung zu tun. Das hat da auch was mit einem System zu tun, in dem der Hund lebt. Und was sagt denn mein Partner dazu? Wenn ich jetzt spazieren gehe, ich lasse den Hund laufen und mein Partner sagt, leih ihn mal an. Und warum denn? Und ja, da kommt doch einer und sagt, ja, und ist doch egal. Und dann lerne ich mich kennen und mein System kennen. Und das passiert dann. Und darum berichten, glaube ich, auch so ganz viele von unseren Teilnehmenden. Also wir haben uns ja in der Ausbildung darauf fokussiert, dass wir Wissen vermitteln wollen um Hund und Mensch. Und die sagen ganz häufig, dass es auch eine persönliche Weiterentwicklung ist. Man kommt irgendwie an Punkte, die einen berühren. Und wo man nicht weiterkommt, wenn sich da nicht irgendwie ja was in Erkenntnis auftut. Ja, das sind so die Basics. Das ist, das braucht man. Es geht nicht um diese Methode oder diese Technik. Das ist nebensächlich.
Ich muss ein bisschen aufpassen, dass wir heute nicht so springen, aber ich habe so 5, 6, 7 irgendwie große Fragen, die mich so brennend interessieren. Und ich probiere jetzt noch ein bisschen bei dir abzuklopfen, wo wir dann gleich tiefer reingehen.
Okay.
Warum ist deiner Meinung nach der Hundetrainermarkt so ein Zweit-, Dritt-, Viertberufmarkt? Es ist ja wahrscheinlich in der Regel nicht so, dass hier der 17-, 18-Jährige mit seinem Schulabschluss ankommt und das als Erstwahl für seine berufliche Zukunft mitbringt, oder?
Nein, das ist ja ungewöhnlich. Mal kommt tatsächlich dann aber meistens eine 17-Jährige und kein 17-Jähriger. Also wir haben ja schon eine Präferenz, dass vorrangig Frauen daran interessiert sind und vorrangig Frauen so ab dem Alter von 30. Und ich denke mal, das hat viel damit zu tun, dass erst einmal etwas gefunden werden soll in beruflicher Laufbahn, was nach dem Berufsbildungsgesetz eigentlich geregelt ist. So, das bedeutet Sicherheit. Dann denke ich, hat es damit zu tun, dass bestimmte Lebenswege eingeschlagen wurden und ganz viele, die bei uns die Ausbildung machen, sind in einer Phase eines Umbruchs. Eines Umbruchs, wo sie feststellen, ach, so wie das jetzt gerade ist, das gefällt mir nicht. Und das kann tatsächlich sein, dass es ein Umbruch auch in der Beziehung ist. Es kann sein, dass es ein beruflicher Umbruch ist. Viele wünschen sich mehr selbstbestimmtes Handeln und sinnorientiertes Handeln und finden sich da irgendwie. Und darum ist natürlich wahrscheinlich dann auch das, was ich beschrieben habe, das Bemerken einer persönlichen Weiterentwicklung auch besonders intensiv wahrscheinlich.
Profitiert der Markt davon, dass jeder eine Vorerfahrung von irgendwo anders mitbringt? Oder würdest du sagen, oh, das hätte auch irgendwie seinen Reiz, wenn hier wirklich mal so unbeschriebene Blätter reinflattern würden?
Tun sie ja. Also wir haben ja ganz, ganz unterschiedliche Startpunkte. Es sind Trainerinnen, die stehen schon seit 20 Jahren auf dem Platz und sind im Vereinshundesport tätig. Oder jemand hat tatsächlich gar keinen Hund. Das gibt es alles. Und die Bedürfnisse sind ja auch sehr unterschiedlich. Also es gibt diejenigen, die sagen, okay, ich bin ehrlich gesagt wegen meinem Hund hier und ich bin an meine Grenzen gekommen, ich finde niemanden in meinem Umfeld und ich möchte, was meinen Hund betrifft, tiefer einsteigen. Dann gibt es diejenigen, die sagen, okay, ich will einfach sowieso, ich will verstehen, ich will mitreden können, wenn ich draußen im Park bin und da treffen sich zwei Hunde, dann will ich wissen, was ich tun kann, sollte. Und wenn mir jemand da was einreden will, dann will ich fachlich dagegenhalten können und einfach Bescheid wissen. Und dann haben wir die dritte Gruppe, die einen klaren, und die sagen dann übrigens auch noch, okay, und dann gucke ich mal, was ich mit meinem Wissen anfange. Dann darf sich das entwickeln. Und die andere Gruppe, die dritte Gruppe, das ist die größte, die sagt klipp und klar, ich habe einen Plan, ich möchte in die und die Richtung gehen, ich möchte das beruflich umsetzen, ich möchte wahrscheinlich erstmal nebenberuflich beginnen, was finanziell meistens sehr klug ist, wenn man keine unternehmerische Ausbildung hat. Und die anderen sagen, nee, ich gehe gleich ins Ganze. Ja, und so wird das, sind das unterschiedliche Startsituationen, die dann aber fachlich natürlich in der Ausbildung sich dann irgendwie dann angleichen.
Wie schafft ihr das, die alle unter einen Hut zu bringen? Ich meine, die sitzen dann alle hier irgendwie in diesem Raum.
Ja, und erstaunlich gut. Also wir haben ja unterschiedliche Konzepte. Mhm. Wir haben ja also zwei hauptsächliche sich unterscheidende Konzepte. Das eine ist der Klassiker. Die treffen sich regelmäßig hier, immer die gleiche Gruppe und gehen dann den gesamten Weg der Ausbildung. Und dort achten wir natürlich, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wer wir sind und wie wir damit umgehen. Also wie wir Wertschätzung leben, wie wir Kommunikation leben. Und das hat immer einen Modellcharakter. Das heißt, die passen sich ja irgendwie dem Stil hier zwangsläufig an und merken dann natürlich auch, dass das eine gewisse Leichtigkeit mit sich bringt, Fröhlichkeit und Freundlichkeit und das sich dann natürlich auch im Training ausdrückt. Also das gesamte Miteinander, also warum soll man jetzt, wäre ein bisschen schräg, wenn wir die Hunde so nett behandeln und untereinander sind wir... sind wir so unfreundlich oder arbeiten auch so von oben herab oder ähnliche Maßnahmen, was passieren könnte. Und diese, also sie erfahren ja zum Beispiel ganz schnell und gleich, wie zum Beispiel, wie Feedback geht. Also wie wir da die Regeln aufstellen, wie sowas funktioniert. Oder du kennst vielleicht auch dieses Phänomen, wenn da jemand sagt, oh, ich habe in so einer Gruppe, sagt, oh, ich habe hier das Problem, mein Hund macht das und das. Und dann spürst du ja den Impuls der anderen, die sagen, du, ich habe da eine Idee. Ich habe das so und so gelöst. Und das lernen die ganz schnell, das nicht zu tun. Ja, weil wir machen das dann schon sicherlich mal provokant, dass wir gesagt haben, vielen Dank für die kreativen Beiträge. So, und jetzt fragen wir mal eben hier denjenigen, der das Problem geäußert hat. Sag mal, was hat dir das jetzt gebracht? Mhm. Und der sagt, nix. Hat nichts mit mir zu tun. Und das wird natürlich wertschätzend gemacht. Die werden ja also natürlich nicht vorgeführt, aber der Effekt ist ja geil. Ne? Und dieses System, dass wir nicht einfach das rausplappern, was wir dem anderen erzählen wollen, sondern dass wir den da abholen. Das System verstehen die ja ganz früh und darum ist das der Gesamtumgang sehr herzlich und dann findet dann eine Unterstützung statt und ein Austausch. Und auch diejenigen, die schon tiefer drin sind im Thema, sind ja spezialisiert, die haben ja ihren Tunnel. Und die brechen auf durch den Kontakt mit den anderen. Ja, darum ist das cool.
Super spannend. Ich finde es so spannend, dass ihr, oder anders, in meinem Kopf war gerade, wenn du hier natürlich in dieser Gruppe lernst, wie man das macht, kannst du es eins zu eins später natürlich auf deine Kunden übertragen.
Ja.
Und das finde ich super. Das ist so ein bisschen in einem geschützten Raum, das einfach sich erarbeiten, was ich später dann
ganz
super
genau
nutzen kann.
Ja. Ja. großartig.
Du siehst mich, ich bin so ein bisschen, muss ein bisschen denken und das verarbeiten, weil, weil ich das so häufig, und das meine ich jetzt gar nicht so böse, aber so anders erlebe und manchmal so denke, wir sind gar nicht gut aufgestellt, was diese Ausbildung angeht in diesem Land oder generell und mich dann immer freue, wenn ich punktuell irgendwo Sachen höre, wo ich für mich dann denke, okay, cool, sind wir irgendwie doch. Vielleicht hat es einfach nur nicht die breite Masse erreicht. Vielleicht muss es die breite Masse gar nicht erreichen. Vielleicht so viele eigene Fragen zu diesem Thema so in meinem Kopf.
Ja, okay, also du hast ja wesentlich mehr Einblick und mehr Erfahrung, wie andere auch arbeiten. Das weiß ich ja alles gar nicht. Also wir sind ja in unserer Blase, die wir uns selber aufgeblasen haben und das ist ja unser Weg und darum weiß ich auch wirklich wenig, wie das anders geht. Ich weiß nur, Deutschland selbst ist unglaublich führend im Hundewissen.
Ja. Ja.
Also wir haben schon so ein bisschen mal nach links und rechts geschaut, wir haben ja auch in Dänemark und in obwohl die auch sehr weit sind und in Italien ist das schon ein Bruch zu sehen, wie auch Hundehaltung gelebt wird. Das ist schon spannend. Also wir sind wirklich mit Schweiz und England so die führenden Schlaumeier in Sachen Hund.
Ja. Wie wichtig ist dir oder ist euch diese Bubble, die ihr da aufgebaut habt?
Weiß ich nicht genau, was du meinst. Also
du sagst, du schaust nicht viel auf andere, sondern ihr habt hier so euer. Und jetzt ist in meinem Kopf so, das kann ja zum einen richtig gut sein, weil das heißt, ich mache die Dinge genauso, wie ich sie machen möchte und lass mich wenig von außen ablenken oder beeinflussen. Und die andere Seite in meinem Kopf war gerade so, wie wenig bekomme ich dann mit von dem Wandel, der um mich rum passiert, wenn ich so in meiner eigenen Bubble bleibe?
Okay, also ich muss zwangsläufig ja am Ball bleiben. Also wir haben ja, ich denke, wir tragen ja auch eine Verantwortung. Wir verkaufen ja nicht die Jörg und Tina, sondern wir verkaufen ja eine Hundetrainerausbildung. Und das bedeutet, dass wir mehrere Konzepte vorstellen müssen und nicht nur uns. Und darum müssen wir am Ball bleiben. Also du weißt ja selber, dass ständig neue Erkenntnisse über den Hund reinkommen. Und dann haben wir unsere permanente kulturelle Entwicklung. Alles, was in der Kindererziehung passiert, wird dann irgendwie verzögert, leicht auch auf den Hund übertragen. Und da müssen wir am Ball bleiben, ganz klar. Wir müssen am Ball bleiben, was die Entwicklung der Prüfungskriterien der Veterinärämter angeht oder der Tierärztekammern, wie das Tierschutzgesetz verändert sich und das passiert hier immer infolge einer kulturellen Veränderung. Und nur das Denke ist, ich muss das zum Glück nicht alles alleine machen, sondern das ist ja eben der Riesenvorteil, weil wir haben ein Riesenteam. Also wir sind ja fast 40 Leute, die ja nichts anderes machen, als nur den ganzen Tag uns um unsere Kunden zu kümmern, uns weiterzuentwickeln. Jetzt schreiben wir gerade das Skript für den Verhaltensberater neu, weil eben so viele neue Erkenntnisse da sind. Und das mache ja zum Glück nicht ich, da ich ja auch nicht in dieser Tiefe wissenschaftlich geschult bin. Ich bin ja mehr derjenige, der mehr praktisch am Hund dann arbeitet, haben wir dafür natürlich dann unsere Kolleginnen und die dann das können. Die ein Paper lesen können, die wissenschaftlich arbeiten können, die selber eine wissenschaftliche Ausbildung haben und die uns dann da natürlich gewaltig unterstützen. Ja, darum ist es wichtig, sicherlich am Ball zu bleiben. Ich setze mich jetzt nicht auseinander, wie jemand seine Strukturen aufbaut. Einer von unseren Mitanbietern in der Hundetrainer-Ausbildungsszene. Wir sind ja immer noch wenige und viele kleine. Ja, und es hat wohl so seine Bedeutung. Also wir, denke ich, haben da unseren Platz ganz gut gefunden. Ja.
Ah, spannend. Super spannend. Vielleicht schneide ich diese Pausen alle raus, wo ich immer so lange denken muss, aber mich interessiert das wirklich, dieses ganze Feld so brennend, weil das ist ja der Ursprung von allem. Also wir gucken uns Hunde Deutschland an und ich rede mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten und die Quintessenz ist irgendwie immer, wir haben immer mehr auffällige, problematische Hunde, wir haben immer mehr Hunde und deren Besitzer, die in irgendeiner Form Begleitung bräuchten, damit das im Alltag funktioniert Und dann höre ich aber auch immer wieder, ja, aber die guten Leute dafür gibt es irgendwie nicht oder nicht in ausreichender Anzahl. Wo kriegen wir die her? Wie kann man das machen? Deswegen ist es so, wo ich denke, wenn wir genau da ansetzen, würde sich diese ganze Kette ja nach oben verändern. Und dann frage ich mich immer, ja, wie formuliere ich? Ich frage mich dann immer, woran hapert's? Also wo in der Kette ist der Knackpunkt, dass wir diese Punkte nicht erfüllen können, damit es besser wird?
Ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass es unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Hund gibt. Also ich bin ja einfach zwangsläufig mit dem Hund verbandelt gewesen. Und wenn mich jemand fragt, warum bin ich Hundetrainer? Ja, weil ich nichts anderes kann. Das ist natürlich...
Das sage ich auch immer.
Ja, das ist einfach, um diese blöde Frage zurückzuschmeißen. Natürlich habe ich mehrere Ausbildungen, andere Ausbildungen. Ich kann also sicherlich schon etwas anderes, aber es ist einfach, wenn du damit so verbunden bist und dann tatsächlich auch einen Bock drauf hast, dann zusätzlich Bock auf Menschen hast, dann ist das einfach eine gute Kombi. Und ich glaube, es gibt einfach wohl manchmal das Hingeneigtsein zum Hund, weil man mit Menschen eine andere Erfahrung gemacht hat. Und dann ist das dann ist man gut mit diesem Hund, aber nicht unbedingt in diesem Gesamtkonzept. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also ich könnte auch wirken, wenn ich das hier nicht machen könnte mit dem Hund, dann könnte ich auch was anderes machen. Ich würde genauso wahrscheinlich erfüllt sein, hätte zu Hause dann wahrscheinlich noch ein, zwei Hunde mehr, aber ich könnte ja zufrieden sein. Ich muss nicht Hund, aber es ist einfach geil. Und ich kann es halt. Und darum, warum soll ich das denn dann nicht über diesen Weg machen und gehen? Das wäre eine logische Erklärung. Und ich glaube, dass manche vielleicht einfach, du musst an dich selber ran, wenn du in die Tiefe gehen willst. Wenn du zum Beispiel mit starker Angst oder Aggression, es geht ja darum, das ist ja unsere Verhaltensberater-Ausbildung. Wir hatten vorhin schon mal kurz hier drüber gesprochen. Die Leute sind notwendig, aber wenn du da ran willst, dann musst du das aushalten können, im Bereich Aggression, dass da ein Hund vor dir steht. Und das ist ja kein Hundetrainer sein mehr, wo wir Hunde mit dem Keks lenken können und sagen, und der will ja den Keks. Ja, aber in dem anderen Klientel ist es so, da steht ein Hund vor dir und der will nichts von dir, der will nur, dass du weg bist. Ja. Und wenn du nicht weggehst, dann möchte er es mit Nachdruck zeigen. Und der hat auch keine Hemmung, deine Zähne in deinen Beinen oder sonstige Körperteile zu versenken. Und der mag dich nicht. Und das halt mal aus. Und also das hört sich vielleicht leicht an, aber wenn man davor steht und du spürst das und du spürst vielleicht auch die Wut dahinter, dann geht es darum, dann die Haltung zu haben und zu sagen, okay, du bist kein Gegner, sondern hallo, ich bin hier, um zu helfen. Wie kann ich das jetzt machen? Und wo hole ich den ab? Und wenn der kann alleine sein, zum Beispiel der typische Tierschutzhund, oder der kann im System sein. Und dann muss ich das System, dann muss ich mich natürlich fragen, wie wurde der so? Warum muss der sich so verhalten? Wie hat er das gelernt, ne? Dass er das jetzt machen muss? Und zu unterscheiden zu können, leider ist es nicht so, dass wirklich immer nur der Halter daran schuld ist, sondern es gibt einfach Hunde, die haben aufgrund ihrer Veranlagung und Dinge, die so organisch passieren können, sind hier einfach pauschal gefährlich. Und das muss man auch erkennen und akzeptieren können und aushalten können. Und dann haben wir noch den ganzen Bereich der Angsthunde. Und dann dauert das 3 Wochen und der schaut dich immer nicht mehr Marsch an. Und das
Und dann nicht unfair zu werden oder umzuswitchen und das persönlich zu nehmen oder ich verstehe schon, was du meinst.
Genau, und ich glaube, das ist der Grund, warum wir in der richtigen fachlichen Tiefe, weil wir dann ja immer mit diesem Hund arbeiten. Das ist für mich, ich denke, das ist, also es gibt ja auch Bereiche, zum Beispiel eine unserer Töchter macht jetzt im Bereich Krankenpflege eine Ausbildung und die hat jetzt als nächstes die Aufgabe, in die Kinder. Wie heißt es?
Ins Hospiz?
Ins Kinderhospiz zu gehen. Ich dachte,
Okay,
great. Wow, das ist deine nächste Station. Habe ich eine Ausbildung? Ich dachte, dafür müssen
das sind so 5 Jahre arbeiten oder so.
Oh, ja, okay, aber die haben ja auch 3 Tage Sonderseminar gehabt und nur Sterbebegleitung und über den Tod zu sprechen. Und das ist, du musst herangeführt werden an Themen, die belastend sind. Also ich will jetzt nicht Kinderhospiz mit Hundetrainer vergleichen, aber es sind Dinge, die einen nahe gehen und die schwer sind, schwer sein können. Ja, und damit Verantwortung umzugehen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch der Grund, wie man dahinter kommt, warum Sinn und Werte passiert. Also wenn du dich selber da nicht hast, kennst, dann wird es schwierig.
Wie schnell wird mir das als Teilnehmer hier klar, dass das hier ein Großteil um mich gehen wird?
Das muss es gar nicht. Ich bin fester Vertreter davon, dass alles seine Zeit hat. Und du wirst in dieser Ausbildung sehen, dass die verschiedensten Dinge bei den Leuten aufploppen. Und es ploppt das auf, was jetzt dran ist. Und manche haben eine unglaubliche Erkenntnis und Bereicherung. Und andere nehmen das erstmal nur auf fachlicher Ebene mit. Also du glaubst gar nicht, wie zum Beispiel ganz zu Anfang in unserem Skript haben wir es stehen, wenn du einem Hund ein Signal, also wir nennen das Signal, wenn man dem Hund sagt, was er gerne tun soll, dann haben wir es ausführlich beschrieben, wie wichtig das ist, was du selber dabei denkst. Und das beschrieben. Und so circa 90% der Leute haben das nicht mitgekriegt, obwohl es so explizit im Skript steht. Weil die haben, das war für die in diesem Zeitpunkt nicht wichtig. Denen ging es erstmal darum, wann schmeiße ich den Keks wohin, was mache ich da? Und das hat noch gar nichts mit ihnen selber zu tun. Und das kommt dann aber, weil sie kommen ja unweigerlich an Grenzen. Und dann werden sie irgendwann an diesen Punkt kommen. Und darum sage ich, alles hat seine Zeit. Da bin ich ganz gelassen. Also du kannst in so einer Ausbildung ganz, ganz viel mitnehmen und deine Lebenssituation bestimmt mit, was du da rausholen kannst.
Spannend ist auch wieder dann so 1:1 das, was du letzten Endes dann auch beim Kunden erlebst, ne?
Ja, genau.
Der Kunde hat erstmal so den Anspruch, komm, sag mir, wie ich die Hand halten muss und sag mir, wo der Keks hin muss. Und dann merkst du, ne, die Grenze. Und irgendwann bist du halt dann bei dem, was hat das mit mir zu tun?
Ja.
Wie habt ihr euch euer Konzept erarbeitet?
Oje, wie haben wir unser Konzept erarbeitet?
Oder wie seid ihr auf die Ideen gekommen?
Ja, also ich selber, wir haben ja, also meine Kenntnisse waren ja wirklich basierend vom, dass meine Mutter hier mich mit diesem Deckrüden zum Hundeplatz schickte, weil sie gesagt hat, Jörg, du kannst das ja. Also du kennst ja diesen Schutzhundesport und das war ein Boxerrüde. Und als Elfjähriger fühlt man sich da schon cool, ne?
Ja,
du stehst da, du hast so einen Hund, der sagt, da hinten ist der Figurant, der läuft weg und du darfst den jetzt verhaften. Dann schickst du den, rufst du da, noch nicht im Stimmbruch, bleiben Sie stehen, ich schicke den Hund. Und damals fand ich das geil, weil dann fetzt er dahin und dann hält er den fest und du gehst dann dahin, sagst aus und führst ihn ab. Und mich hat das unglaublich damals als Selbstwert, glaube ich, gegeben. Das kennst du diese Situation, auf der linken Seite läuft der Figurant, in der Mitte der Hund, auf der rechten Seite läufst du.
Seitentransport.
Ja, genau. Und dann, ich habe mich da ja danach nicht mehr damit beschäftigt. Und dann hat er ja die Aufgabe, während wir laufen, mich nochmal mit diesem Gummi, mit dem Knüppel da zu schlagen. Und das schafft er ja nicht, weil der Hund den vorher im Arm packt. Und das ist, für einen Elfjährigen ist das geil. Aber ja, irgendwann hört das auf, weißt du? Das, also bei mir war das so gewesen, dass das ziemlich schnell so der Sinn dann anders war. Und das war damals ja noch eine ganz andere Zeit. Also ich weiß nicht, ob du sowas kennst noch. Also wir haben, damals wurden die Hunde ins Platz getreten, in dem Fall, dass man ins Halsband reintritt. Ja, das waren Zughalsbänder und dann hast du die Leine da so weggehalten und dann hast du zwischen Hund und deiner Hand, hast du den mit dem Fuß in die Leine getreten, dass der Hund nach unten gedrückt wurde. So, und dann mach das mal als Elfjähriger mit einem stabilen Boxerrüden. Der legt sich nicht, der bleibt immer noch stehen. Ich war zu leicht. Also machst du das anders. Also so auf nett. So wie man es halt jetzt so macht. Und dann lag der und dann habe ich gesagt, Mensch, Wummi, das hast du gut gemacht. Und dann ist der Trainer, und der war wirklich ein guter Mensch auch, der hat auch gesagt, wir brauchen ja auch keine Stachelhalsbänder. Das war schon wirklich ein guter. Und der hat gesagt, Jörg, das darfst du nicht tun, du darfst ihn nicht loben. Und ich, wieso denn nicht? Und ich war, also das sind so die Grundprinzipien. Und er war voller Überzeugung, sagte er, du verwirrst den Hund damit. Wenn der sich hinlegt, dann ist das eine Unterordnungsgeste. Und wenn du den jetzt lobst, dann bringst du den durcheinander.
Crazy.
Und ich dachte, okay, und da wusste ich, nee. Also du verstehst das.
Ja,
das,
voll. Also, ich finde diesen Gedankengang so spannend, wenn er ihn wirklich geglaubt hat, wovon ich ausgehe.
Ja, und das war ein guter Mensch, wirklich.
Ja.
Wirklich. Und der war gut mit den Hunden umgegangen. Aber das war die Grundhaltung. So altes kaiserliches Denken, dieses Unterordnungsprinzip. Gut, dann kam die Sache mit der Blindenführhundeausbildung. Das war sowieso schon ein ganz anderes Klientel. Wenn du Blindenführhunde haben willst, dann die auch wirklich führen, dann müssen die anders gearbeitet werden. Und ich weiß noch, dass ich in dieser Zeit bei der IHK angerufen habe, gesagt habe, ich möchte gerne Hundetrainerausbildung machen. Und die haben schallend gelacht, ne? So kannst du mal bei der Polizei versuchen. Ne? Also niemand hat sowas gemacht. Und dann kamen mir die ersten Seminare rüber aus England. Die waren da schon führender. Dann als erster Dachverband hier hat sich der BHV gegründet. Da war ich dann ganz früh mit dabei und durfte dann, ja, dann ging es darum, autodidaktisch dir das irgendwo so zusammenzusuchen, deine eigenen Erkenntnisse mit reinzubringen und dann deinen Weg zu gehen. So war das passiert. Und dann weiß ich noch, also dies alles, was ich jetzt so in diesen 20, 30 Jahren, weiß ich keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat, bis dann ein gewisser Kenntnisstand da war, dann gucke ich schon manchmal mit etwas Neid auf unsere Teilnehmenden, die gar nicht manchmal den Wert zu schätzen wissen, das in geballter, konzentrierter Form am roten Faden geliefert zu bekommen. Was ich mir da so zusammen geglaubt habe. Ja, etwas neidisch werde ich dann manchmal.
Ja, verstehe.
Gut, aber das war ja auch vielleicht ein Weg, wo du dann auch durch das Ausprobieren dann ja auch dir sicher wirst. Du weißt ja, dann letztendlich, das funktioniert nicht. Und das ist eine gute Sache. Ja, und darum habe ich auch das Gefühl, so handlungssicher zu sein.
Mhm.
Ja.
Wonach sucht ihr heute eure Dozenten aus?
Sie müssen mit unserem Wertesystem verbunden sein. Sie müssen selber praktischen Unterricht geben und tätig sein. Sie müssen wissen, was in unseren Skripten steht und die Inhalte genau kennen, und sie müssen eine gewisse Flexibilität haben, mit Seminarsituationen umgehen zu können. Und fast alle haben bei uns die Ausbildung gemacht. Einer hat sogar, glaube ich, bei Martin Rütter gemacht. Da müssen nur noch ein paar Anpassungen vorgenommen werden. So Simon Falke-spezifische Dinge müssen dann natürlich irgendwie dann auch so bestimmte Begrifflichkeiten, damit wir uns untereinander unterhalten können. Ne? Also die Definitionen müssen abgestimmt werden. Ja, und die müssen einfach auch gut drauf sein. Das müssen nette Menschen sein. Tina und ich haben seit ein paar Jahren schon, das ist etwas, was vielleicht etwas unfreundlich wirken kann, aber für uns ist es einfach wichtig, für unser Seelenheil. Wir nannten das unsere arschlochfreie Zone. Und wir achten, also es soll einfach heißen, wir achten, wen lassen wir in unser Umfeld.
Hier rein.
Ja, genau. Also wen lassen wir an uns ran. Und ja, das heißt, durch diesen Filter geht ja quasi jeder und somit auch jeder Dozent.
Ja, ich bin jetzt gedanklich wo ganz anders, weil du hast mich hier rangelassen. Also ich bin jetzt in meiner eigenen Welt hier unterwegs.
Ja, genau.
Super spannend. Jetzt stellt sich in meinem Kopf schon wieder direkt die Frage, wenn Hundetrainerausbildung ganz, ganz, ganz weit runtergebrochen auf Erfahrung derer basiert, die sie dann anbieten, und du gerade sagst, dass ihr euch intern erstmal alle dann um dieselbe Definition kümmern müsst, wenn jemand Neues dazukommt, dann heißt das ja, dass wir es noch nicht mal schaffen, innerhalb dieser kleinen Szene dieselbe Definition für dieselben Dinge zu haben, sondern dass es bei euch eine gibt, dass es irgendwo anders eine gibt und dann gibt es noch eine und noch eine und noch eine und noch eine. Warum ist das so? Warum können wir uns nicht darauf einigen, dass wenn wir über Aggression sprechen, dann ist das das und das?
Ich denke, das hat mit unterschiedlichen Erfahrungswerten zu tun und
wenn der Elektriker von dem Pluspol spricht, dann ist das ja in jedem Betrieb, gehe ich jetzt mal von aus, ich habe da, sorry an alle Elektriker, die gerade zuhören und mich danach irgendwie sagen, so, nee, ist nicht so, aber weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
Es gibt ja so, ja, das ist der Punkt, wo ich so hänge.
Ja, das hat, denke ich, damit zu tun, wir haben Wir kennen ansonsten Berufsbilder, die nach dem Berufsbildungsgesetz gestylt sind und die sind bundeseinheitlich. Und hier haben wir etwas, was nicht darunter fällt und jeder so kreieren kann, wie er will. Und dieses Wissen um Hundetraining ist einfach viel, viel jünger als eine Elektrikerausbildung, die an anderen Modellen sich orientiert. Hier kommen unglaublich viele Wissensgebiete zusammen. Die meisten Missverständnisse entstehen ja alleine dadurch, dass Begriffe aus der Psychologie und ja. aus der Ethologie völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Also eine Dominanz oder Strafe, das sind einfach völlig unterschiedliche Dinge. Und da fließt die Pädagogik mit hinein, die Biologie und dann nochmal dort die Neurowissenschaften. Das ist wahnsinnig komplex. Und darum ist es so schwer. Wir haben ja, wie gesagt, für die Verhaltensberater-Ausbildung haben wir ein separates Dozententeam zusammengestellt, auch mit, die gar nicht aus unserer Blase kommen. Mhm. Und wir haben dieses Konzept für diese Ausbildung über anderthalb Jahre im regelmäßigen Treffen geplant und durchstrukturiert, was unglaublich aufwendig war. Und du glaubst gar nicht, wie oft wir uns getroffen haben und uns über Worte ausgetauscht haben. Was bedeutet Gewalt? Was bedeutet, also wann habe ich wie welches Recht? Was bedeutet das, wenn ich den Hund hinten draufdrücke? Ist das immer schlecht? Oder ist das nur einfach nicht die geeignete Methode, um dem Hund Sitz beizubringen? Mhm. Aber es ist so unglaublich viel, was man da besprechen kann. Und wenn man mal wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ich glaube ja, dass ganz viel Angst der Grund ist, warum man mit anderen nicht so gut ins Gespräch kommt. Mhm. Weil man Sorge davor hat, dass das, was man sagt oder was man glaubt zu wissen, nicht doch vielleicht nicht so richtig ist. Mhm. Oder dass andere dann noch schlauer sind oder es besser können. Und ich fand das so schön, dass wir Leute getroffen haben, die keine Angst haben. ich glaube, es hat was damit zu tun, keine Angst vor Scham zu haben. Also nicht so viel. Also ein bisschen Scham muss man immer haben. Ansonsten wird man ja schamlos. Aber ich glaube, dass diese große Sorge, blöd dazustehen, davon wenig zu haben. Das ist gut, wenn man sich mit anderen Leuten unterhalten will und die Bereitschaft, den anderen verstehen zu wollen. Und ich muss sagen, das macht mir auch große Freude. Und es ist so viel, was ich da lernen darf. Und die anderen natürlich auch, was wir uns gegenseitig immer bestätigen. Ja, und und uns eint ja das große Ziel, voll geile Verhaltensberater auszubilden, die dann eben wirklich das ansprachen, was wir vorhin schon so benannt haben. Also wirklich in allen Lebenssituationen mit Hunden umgehen zu können und Hundehalter abholen zu können und zu wissen, was zu tun ist. Ja. Ja.
Das ist alles so spannend. Brauchen wir mehr Hundetrainer in diesem Land oder haben wir schon genug? Wir haben nur nicht genug gute.
Also ich merke, dass wir tatsächlich der Markt dann noch nicht satt ist. Wir brauchen auf der einen Seite noch sensiblere Hundehalter, die wissen, dass sie tatsächlich noch ein bisschen Hilfe brauchen. Und, sie kommen erst bei größerer Not und bei größerer Not brauchen wir tatsächlich, glaube ich, noch besser geschulte Leute. Und ich glaube nicht, dass der, wie man so schön sagt, der Markt gesättigt ist. Diesen Eindruck habe ich überhaupt nicht. Also alle, die jetzt zum Beispiel, wir kriegen regelmäßig Anfragen von ehemaligen Absolventen, die dann gesagt haben, die so den nächsten Schritt gegangen sind in ihrer Größe, die dann gesagt haben, ich könnte mir vorstellen, hier noch ein, zwei Voll- oder Halbzeitkräfte einzustellen. Und die suchen dann. Und finden die nicht unbedingt so leicht. Also von daher.
Finden die nicht so leicht.
Also gerade in dem Bereich großstädtischer Randgebiet.
Ja.
Bremen, Hamburg, so etwas, da würde ich sagen, da suchen unsere Leute, sagen dann, wir finden die nicht so leicht. Ja, also ich sehe jetzt keine Marktübersättigung. Was ich sehe ist, dass die meisten natürlich in die Selbstständigkeit gehen. Und ich glaube, dass es ein ziemlich guter Einstieg ist. Ich bin so ein Fan von langsamem Wachstum. Erstmal das nebenberuflich zu starten und dann sich das entwickeln lassen. Und wenn da der Schritt getan wird und man eigentlich Hundemensch ist und mit den Hunden arbeiten will. Und dann kommen die unternehmerischen Tätigkeiten. Und dann haben die Leute keinen Bock da drauf. Ja. Dann fängt es an, dass es nicht so lukrativ ist. Mhm. Obwohl man wirklich gut mit einer Hundeschule leben kann. Das ist so kein Ding. Das ist auch mein, also sonst würde ich das auch gar nicht machen. Ich will da nicht etwas als Beruf verkaufen.
Ja, ja, wovon man nicht leben kann, das, wo man vorher schon weiß.
Ja. Ja, es geht, natürlich geht das. Das wird ja von Tausenden von Leuten dann auch bewiesen, aber nicht für jeden ist das etwas. Mhm. Ja.
Ein Gedankenspiel, womit ich mich auch schon sehr lange auseinandersetze, ist, dass wir es vielleicht so sehen, dass Institutionen wie ihr so eine Art Berufsschule werdet und die Hundeschulen ihre eigenen Auszubildenden haben und die dann quasi, ja, wie in jedem anderen Lehrberuf auch,
das ist das Duales.
Genau, ne, hierher schicken, um alles das abzudecken, was ihr macht. Und dann denke ich mir mal, wie cool wäre das, wenn ich derjenige bin, zum einen, der das werden möchte. Mhm. Ich habe nicht den Stress mit diesem ganzen Business-Gedöns, worum ich mich ja nicht kümmern möchte. Ich will ja eigentlich Hundetrainer sein. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich der Inhaber der Hundeschule bin, wie cool ist das, wenn ich mir meine Mitarbeiter quasi selber schon als Auszubildende holen kann. Mhm. Und dann wird's, ich gehe dann so ganz weit, ne? Mhm. Sondern der Betrieb bezahlt natürlich die Ausbildung. Also da passieren so viele Dinge, wo ich irgendwie denke, das könnte so spannend sein. Und dann denke ich immer so, naja, so spannend scheint es ja nicht zu sein, sonst wird das ja irgendjemand mal machen. Mhm. Warum sind wir da nicht?
Oh, die Strömungen waren schon vor Jahren in diese Richtung gegangen. Die Berufsverbände haben das ja auch schon versucht. Es ist einmal so, dass du hast von diesen Betrieben gesprochen. Es geht eben darum, dass Hundetrainer sind und nicht so wirtschaftlich unternehmerisch durchgestylt sind. Und das gibt einfach, natürlich gibt es einige, aber das sind dafür nicht genug. Und vor allen Dingen, es besteht nicht die große Bereitschaft, unter Hundetrainern zusammenzuarbeiten. Also die Zuneigung von Hundetrainern untereinander steigt mit zunehmender Entfernung voneinander. Es sei denn, sie haben sich...
Und da hilft so ein Kennzeichen auch mal ungemein beim ersten Treffen, ja?
Genau, also es hilft natürlich, wenn die sich untereinander erkennen, während der Ausbildung.
Ja, aber ich verstehe, warum wir gerade nochmal schnell zum Parkplatz gegangen sind. Jetzt wird mir natürlich einiges klar.
Ja, das ist die eine Sache und es ist einfach auch nicht gewollt. Es ist einfach, also niemand will das wirklich. Das ist mal eine als coole Idee angedacht, aber dann sind zu wenig da, die das durchsetzen. Es bildet sich keine Lobby dafür.
Also bräuchten wir mehr Business-Schulung?
Die Frage ist, ob das...
Angenommen.
Also die Frage ist, ob das überhaupt ein Ziel ist. Also ich finde es ja richtig geil, dass wir nicht so, dass uns vorgegeben wird, was genau wie gelernt werden soll. Weil wir können hier natürlich, ich bin ja auch ein Fan davon, dass Menschen sehr individuell sich entwickeln. Und das ist hier natürlich durch solche Möglichkeiten viel eher gegeben. Du kannst dein Wissen zum Hundetrainer, zur Hundetrainerin ja viel individueller gestalten. Und das finde ich und auch dein berufliches Ausleben, also wie du tätig wirst. Also wir haben ja zum Beispiel die Tierarzthelferin
tiermedizinische Fachangestellte.
Danke, genau. Die dann zum Beispiel Welpenkurse gibt. In der Tierarztpraxis, ja, und der Tierarzt quasi
das
die Ausbildung bezahlt.
Alles weg dann.
Ja, und solche Sachen. Und du verbindest das mit anderen Tätigkeiten wie Ernährungsberatung oder mit Freizeitaktivitäten. Und du kannst ja so individuell arbeiten als Hundetrainer. Ja, und das wird eingeschränkter irgendwie. Es gibt ja nicht nur die Standardhundeschule. Entschuldige, und jetzt hast du noch was gefragt und da war ich ab.
Ja, ist nicht so schlimm, weil ich bin ja eh gedanklich die ganze Zeit am, du sagst irgendwas und ich muss ja eh drüber nachdenken. Wo siehst du oder siehst du überhaupt Schwachstellen in dem, wie das bisher läuft mit diesem Berufsbild, Zweig, Berufsausübung, wie auch immer wir das nennen wollen?
Ja, nee, also es gibt sehr viele Polarisierungen in der Szene. Hundetraining Also du kannst dich ja hervorragend zanken mit Leuten über Kleinigkeiten darüber. Und das kenne ich ja auch aus anderen Bereichen. Es geht ja über die Kindererziehung. Haben wir ein ähnliches Muster, also andere Vorstellungen und Erkenntnisse. Und das führt leider dazu, dass anders denken, oder die brauchen ja nur andere Begriffe zu verwenden, dann geht ja bei Leuten schon das die rote Lampe an. Also sag mal in einer bestimmten Szene der Hundeführer.
Ja, vorbei.
Oder du sagst bei jemand anderem, ja, Moment, ich muss mal meinen Klicker rausholen. Das ist bei der anderen Gruppe vorbei. Ja. Und ich sehe mich als wackeren Ritter, der versucht dort Transparenz reinzubringen und Entspannung reinzubringen. Und das ist einer meiner Aufträge, die ich habe. Darum wird auch sehr darauf geachtet bei uns, auch in der Ausbildung, dass nie über jemand anderen hergezogen wird. Also du hast das ja schon mal leichter, dass aber da war ja das und das. Ja, und dann ist unser Job sozusagen, bitte formulier das neutral oder so. Oder
beschreib gerne, was du da gesehen hast, aber werte es nicht.
Ja, genau. Und das ist, ich finde, da fängt es an. Mhm. Und dann geht es darum, den Kontakt zu suchen. Und wie schwer das ist, weiß ich ja einfach durch unsere anderen Kollegen bei der Verhaltensberaterausbildung. Du musst dich hinsetzen und du musst stundenlang über Worte reden. Und wenn du da die größten Probleme in dieser die größten Probleme entstehen, oder die häufigsten Probleme entstehen dadurch, dass die Leute andere Dinge verstehen. Ja. Und wir müssen uns einfach darüber unterhalten.
Ich habe sogar manchmal das Gefühl, wir wollen uns mit Absicht dann falsch verstehen.
Und dann, ja, natürlich, dann sind wir die moralisch Besseren, weil wir sitzen dann auf unserem Thron und wir übertreiben die negative Auswirkung des anderen. Also es ist eine negative Überspitzung. Mhm. Ja, das sind dann nicht diejenigen, die mit sekundären Verstärkern arbeiten, sondern das sind die Wattebäuschenschmeißer, die konfliktscheu sind. Oder in der anderen Richtung sind es dann nicht diejenigen, die auch ihren Körper dazu nutzen, um den Hund von einer Handlung abzuhalten, sondern das sind die Strafe oder die Gewaltbereiten. Ne? Das ist ganz schrecklich. Ja. Ja, genau. Und natürlich gibt es Extreme und ich denke auch, man sollte Extreme meiden, aber du kommst nicht um die Kommunikation drumherum. Und das ist, wie du sagst, man fühlt sich ja auf seiner Insel erstmal ganz sicher und da hat man Angst, dass das Wasser steigt. Wenn man sich mit anderen unterhält. Mhm. Und darum will man schön trocken sitzen bleiben. Und diese Angst, die gilt es zu überwinden, denke ich.
Wir machen heute alle Themen auf, über die ich seit so langer Zeit nachdenke. Ja, weil dann bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, das, was wir innerhalb von dieser Szene, wo wir so viel Energie reinstecken, in diese Streitigkeiten und in dieses Abgrenzen und in all das, was da ist. Und dann denke ich mir immer so, der Hundehalter von nebenan, dem ist das vollkommen Banane. Der möchte einfach, dass irgendjemand von uns ihm bitte bei seinem Problem mit seinem Hund hilft.
Ja, genau.
Und der Rest interessiert den gar nicht. Das kriegt er ja gar nicht mit.
Das kriegt er gar nicht mit, nein. Der weiß nichts um diese Querelen in der Szene und die Beschimpfungen im Internet. Ja. Der ist natürlich genau derjenige, den wir eigentlich abholen wollen. Und ich sehe das ja auch, dass... Also ich kann ja auch nicht verleugnen, dass mir das früher auch gut tat, als ich gehört habe, wenn jemand gesagt hat, du, ich war schon bei 2 Hundeschulen und die konnten mir nicht weiterhelfen, aber du konntest mir helfen. Mhm. Ah, das finde ich auch geil. Also es ist ja, kann ich ja nicht leugnen. Inzwischen weiß ich einfach, die müssen nicht schlecht gewesen sein. Die haben dich vielleicht nur nicht an diesem Punkt abgeholt, wo du gerade standest. Oder du warst noch nicht so weit. Jetzt bist du so weit. Und das ist einfach nur Zufall, dass ich dir helfen konnte.
Weil du noch zweimal gescheitert bist, bist du jetzt überhaupt erst offen und hörst mir zu. Ich sage genau das Gleiche wie die anderen beiden auch. Oder was auch immer. Ja.
Genau. Und ich glaube, so der erste Schritt ist erstmal so ein bisschen Gelassenheit. Ich glaube, das passiert, kommt ja aber auch. Also ich merke, man muss einfach ein paar Mal zu weit sich aus dem Fenster gelehnt haben, eins in die Fresse gekriegt haben und dann wird man wieder ein bisschen demütiger und bescheidener.
Dann geht es mal wieder so ein bisschen die Welle nach oben.
Oh, genau, ja, genau. Das sind die Wellen, die man so reitet. Und ja. Und
wo Honda, bist du da gerade auf der Welle? Geht die hoch oder?
Ich übe mich jetzt gerade im Online, also Mensch Hund Online Coaching, um das ein bisschen zu optimieren und experimentiere da auf der einen Seite mit Zoom was zu machen und ich merke gerade, dass ich, das Januar dort vorwiegend Schnacken ist, dass ich so ein bisschen Überheblichkeitszug bekommen habe. Oh ja, weiß ja, so, ja, oder mal eben drunter rappel und den Halter nicht mitnehme. Ich bin viel zu schnell. Ich habe mit ChatGPT das Protokoll schreiben lassen und dachte, meine Fresse. Und das in einer halben Stunde, das soll der verdauen. weißt du, das ist wieder so, da war ich bei mir mit dem, ich habe mir gefallen mit dem, was ich weiß. Und aber gut, merkt man ja schnell dann, ne? Also merkst du es ja auch, dass der nicht, also dass er keine Resonanz dann, der sagt, hä? Das reguliert sich alles ganz schnell wieder. Ich denke, wenn man das einmal hat, wenn man sich darüber gefreut hat, was man weiß, und wenn man, ich glaube, es ist, also mich erfreut, nützlich zu sein, Nutzen zu bringen. Und
was für ein krasser Satz. Mich erfreut.
Ja, das ist, ich bin ja Dienstleister. Das ist, finde ich geil. Also, weil dann habe ich ja auf mehreren Ebenen, kriege ich ja was zurück. Also, ich kann das monetär umwandeln, dass ich davon leben kann. Und ich habe ja, das ist ja auch, ja, wir landen gleich beim Sinn des Lebens. Merkst du das?
Ja,
ja, genau. Und, das gilt
aber
halt,
da sind wir ja eigentlich seit Anfang an, weil das hier ja irgendwie der Sinn deines Lebens ist.
Ja, ja, genau. Und das gilt es halt für jeden, für sich herauszufinden, wie er sich da aufstellen muss. Und das ist natürlich, glaube ich, auch persönlichkeitsbedingt. Das hat ja nicht nur etwas damit zu tun, dass es die Weisheit ist und dass es der Weg sein sollte, sondern jeder Mensch braucht aber was anderes.
Was ist die Vision mit dem Ganzen hier? Wo geht das hin?
Ja, es ist, ja, wenn ich das jetzt nur einmal sage, dann kommt das nicht so an. Ich merke, dass das nur bei Leuten funktioniert, denen ich das um die 50 Mal sage. Also unser Auftrag ist, die Welt zu retten.
Aber warte, das Coole beim Podcast ist ja, die können immer Stopp drücken, zurückspulen.
Ja, also es ist wirklich, also umschrieben, die Welt zu retten. Also alles, was wir tun, ist mit guten Absichten verbunden. Und diese guten Absichten sollen auch letztendlich dazu führen, dass das, was wir für wichtig halten, wie man miteinander umgeht, also nicht wie der Mensch mit dem Hund umgeht, sondern auch die Menschen untereinander. Und der Hund ist letztendlich da auch ein Transportmittel, dieses Wissen in die Welt zu bringen. Dass das ist schon so die ganz große Absicht. Und es macht einfach Spaß, diesen Weg zu gehen. Und sich dabei selber zu entwickeln, weil du merkst ja, gut, ich habe schon gesagt, ich bin jetzt 60, aber es ist schon krass, wo ich eigentlich glaubte, immer schon viel mich kennengelernt zu haben und echt, es ist doch kein Monat, wo du nicht wieder irgendwas entdeckst und sagst, oh, weiß nicht, Selbstzweifel hast, die bedenken solltest und dass du nochmal merkst, oh, hier ist aber wieder etwas, wo du noch nicht ausgereift bist, dass du durchdacht hast. Ja, das ist doch super. Also alle sind beschäftigt, wir haben eine gute Absicht, am Ende retten wir die Welt und den Hunden geht es dabei auch noch gut. Ich finde das klasse. Das ist ein tolles System.
Was sind eure größten Herausforderungen dabei?
Meine größten Herausforderungen sind die kulturellen, also was mich belastet einfach ist, wie ich damit umgehe. Jetzt bin ich mit jemandem konfrontiert, die sagt so, nee, das, was ihr macht, ist mir noch zu gewaltvoll. Wo ich sage, okay, wann und warum? Und dann werden Ideen, also das sind dann, also es gibt unterschiedliche Hundetrainingstechnik und Methoden. Und es gibt Ideologien. Ja. Und mit Ideologien ist es einfach so, das kommt einfach nur aus dem Hirn. Und das hat was mit Menschen, mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zu tun. Und ich merke einfach, dass wenn bestimmte Menschen, vor allem wenn es im Bereich, ich denke, was mit Gewalt zu tun hat, dass die da ganz anders drauf schauen. Und ich das im ich das auch nachvollziehen kann, aber ich auch weiß, dass die das nicht wissen. Mhm. Und
dann ist nicht der Austausch auf der Ebene möglich, eigentlich möglich sein müsste.
Es ist kein fachlicher Austausch da. Und ich, wer bin ich, dass ich dem anderen sage, du hast ein Thema mit Gewalt. Das ist ja auch gar nicht mehr.
Hat keiner nachgefragt.
Ja. Nein, das geht nicht. Und das ist ein Gefühl von, da komme ich nicht weiter. Da komme ich nicht weiter, da komme ich nicht ran. Und ich merke, dass ich da so eine Verhärtung bilden muss, um zu sagen, ja, okay, dann seid ihr halt draußen. Also dann seid ihr außerhalb dessen meines Spektrums, mit denen ich interagieren kann, weil ich einfach nicht weiterkomme. Ich habe kein
nächsten Thema, worüber ich seit so langer Zeit.
Ja, dann machen wir dich auch glücklich.
Nee, ja, weil du hast ja keine Antworten da drauf.
Weißt
du, was mein Punkt, da dran ist?
Ja.
Sorry, mein Punkt da dran ist, wenn wir, ich bin an einem ähnlichen Punkt wie du und sag, okay, wenn es halt nicht im Gespräch miteinander geht, dann muss man da halt eine Grenze ziehen und dann muss es halt ohne die gehen.
Ja.
Aber ich denke mir halt dann auf der anderen Seite so, wenn wir jetzt so Grenzen ziehen und halt Sachen ausschließen,
ja,
das ist ja nicht gut. Weil
für wen nicht?
Naja, für die, die ausgeschlossen werden, entweder wissen sie es gerade noch nicht, dann wissen sie es später, dann ist es nicht gut, oder sie merken es sogar schon in dem Moment.
Mhm.
Und für uns ja auch nicht, weil wenn wir diese Menschen ausschließen, schließen wir ja nicht nur diese 1, 2, 3, 4 Personen aus, sondern ja auch alle, die denen in Anführungsstrichen folgen oder das so machen, denen glauben, wie auch immer. Und ich denke mir dann immer, aber also wir glauben ja, oder wir wissen, wie auch immer wir das formulieren möchten, dass es anders, besser ist. Und wenn wir dann einfach eine Grenze ziehen und sagen, okay, mit euch können wir leider nicht reden, weil ihr versteht das nicht. Und wir können euch aber auch nicht sagen, warum ihr das nicht versteht, weil das wäre übergriffig. Dann zählt das für diese Person, aber ja nicht für die, die bei denen im Training sind, um es ganz klein runterzubrechen. Und ich denke mir so, aber genau die müsste ich ja erreichen, weil ich denen ja sagen möchte, das, was ihr gerade macht, hat die und die Nachteile. Ich will nicht, dass ihr das verändert, aber ich möchte, dass ihr zumindest einmal hört, welche Nachteile das haben kann und die sich daraus ergeben können, damit ihr dann in dem vollumfänglichen Wissen entscheiden könnt, ob ihr das weitermachen möchtet oder nicht.
Ich denke, dass, wenn ich damit fertig bin, mit dieser gedanklichen Entwicklung, dass das auch gar nicht unbedingt eine, na doch, das wird eine Wand für mich, aber eine mit Türen. Mhm. Und für mich ist es ein schönes Bild, dass ich mitbestimmen kann, wann ich die Tür zumachen muss. Und zwar gar nicht, weil es irgendwie anstrengend ist, sondern weil ich mich selbst schützen möchte. Also ich möchte mich schützen können. So. Diese Möglichkeit muss ich haben. Und dann kann ich immer, wenn es mir gut genug geht, bereichernd für die andere Seite sein. Ja, ich finde das gut. Also diesen so eine Tür geöffnet zu halten, um immer anzuzeigen, ich bin generell bereit, darüber zu reden. Weil es gibt so eine bestimmte Szene, die so ich persönlich als extrem in eine Richtung empfinde. Und das ist ja nicht falsch, was die sagen. Es ist ja nicht grundlegend verkehrt. Es sind nur einige Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann, obwohl ich glaube, dass das nicht funktionieren wird. Und das nicht also nicht aus der Realität stammt, sondern aus einem Wunschdenken heraus. Und du hast völlig recht, dass es völlig auch nicht in mein Weltbild hineinpasst, da eine völlige Ausgrenzung vorzunehmen. Weil ich nehme uns beiden Entwicklungsmöglichkeiten. Aber ich habe das Bedürfnis, mich dennoch abgrenzen zu wollen, sichtbar.
Ich verstehe das total, Ich verstehe das total. Also ich bin ja also gefühlt an einem ähnlichen Punkt, deswegen beschäftigt mich diese Thematik so, weil ich habe das schon mal in irgendeiner Folge gesagt, ich weiß gar nicht bei wem, ich glaube, dass wir zu 95% uns sogar gegenseitig Recht geben würden und es dann aber nicht schaffen, über diese anderen 5% entweder fachlich, inhaltlich gut zu diskutieren, oder sogar einfach zu sagen, auch wenn da 5% sind, die der Jörg jetzt anders macht als ich, ja, who cares? Und jetzt reden wir nicht von tierschutzwidrigen Sachen, die klammern wir jetzt mal aus, sondern, mein Gott, ey, ist doch total egal. Bei 95% gucken wir beide uns an und sagen, machen wir genau gleich, ich sag's ein bisschen anders, alles so, 5% macht doch, mein Gott, ey.
Ja,
und ich mach's ein bisschen anders und deswegen können wir ja trotzdem an einem Tisch sitzen.
Ja, ich nenne das die Fähigkeit, das aushalten zu können.
Ja.
Und die Andersartigkeit aushalten zu können und und zu akzeptieren, dass das doch völlig okay ist. Aber ich glaube, dass das kein kognitiver Prozess ist, sondern dass es ganz viel mit unseren Empfindungen zu tun hat. Ja. Und ich glaube, dass wir das nicht gut können, wenn es uns nicht gut geht. Und darum ist es ein Job, darauf zu achten, dass es einem gut geht. Ja.
Jetzt haben das hier heute bestimmt ganz viele gehört, die dich schon gut kennen, weil die das irgendwie von euch erfahren haben, dass du hier im Podcast bist. Was haben die bis hierher gehört, was die vorher noch nicht von dir wussten?
Die haben das nicht in der Gänze gehört, was ich gesagt habe, weil die laufen immer vorweg, bevor ich das alles erzählt habe. Ich halte damit nicht zurück. Ich halte damit auch nicht zurück, die Welt retten zu wollen. Inzwischen ist das aber auch überall ganz gut angekommen in meinem Umfeld. Also die sagen, die lächeln da nicht mehr drüber, sondern die nehmen das an. Also die sagen, ja, das ist klar. Also die Absicht dahinter, was wir gerade machen, wir drehen jetzt gerade ein Video, die Absicht dahinter ist das.
Und das ist total leicht, dieser erste Impuls darüber zu lächeln, wenn du das sagst. Ne? Ja. Weil man nicht genau weiß, ob man es dir abnehmen soll oder nicht.
Ja, genau. Es ist ja auch völlig überspitzt formuliert, das gebe ich auch zu. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da nicht spinne. Also auch nicht, das weiß ich ja auch nicht ganz genau. Aber im Moment haut alles hin damit, mit diesem Bild. Ich glaube, dass die mich näher kennen, genau mich so kennen.
Und alle, die dich noch nicht kannten und die jetzt sagen, könnte ich mir vorstellen, da mal mehr drüber zu erfahren. Mhm. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt Bock habe, mich bei euch zu bewerben, anzumelden, hier mal irgendwas mitzumachen? Wie geht das?
Also ich glaube, der einfachste Weg läuft über unsere Website. Die heißt www.ziemer und dann ein Minusstrich und dann Falke und dann .de. Und da kommt man in unser Kontinuum hinein. Und ich glaube, das Sinnvollste ist, je nachdem, was man so gerade für ein Anliegen hat, kann man sich da unterschiedliche Sachen suchen. Vor allen Dingen auch das Gespräch suchen. Und wir bieten ja auch regelmäßige öffentliche Webinare an, also um mich dann auch zu hören, wie ich dann unsere Ausbildung vorstelle. Ne? Wir machen regelmäßige Infowebinare für Interessierte. Da sind immer eine ganze Menge Leute dabei. Dass Leute mich oder uns einschätzen lernen können. Wir möchten uns ja gerne präsentieren. Wir öffnen uns ja und zeigen uns ja. Und aus diesem Grund, das liebe ich, diese Fachwebinare. Das ist irgendein Thema, was die Leute sich gewünscht haben. Jetzt geht es um Stress an der Leine oder Stress bei Hundebegegnungen. Und da darf ich dann etwas erzählen. Da kommen Fragen dann von dem Publikum. Das ist dann live und wird auch aufgezeichnet für diejenigen, die sich angemeldet haben. Und das Schöne ist, kostenlos, und man kann so ein bisschen reinfühlen, wie wir so ticken.
Krass.
Ja, und das Ding ist, also was ich ja immer geil finde, ist immer für eine Stunde ausgelegt.
Es gibt wenig Dinge heute, die noch kostenfrei sind.
Ja, das liebe ich. Das liebe ich wirklich, weil ich muss keinen Anspruch erfüllen, weil ich sage, Leute, ihr habt es kostenfrei, ich darf erzählen, was ich will.
Deswegen mache ich Podcast.
ja. Und und dann kommen die Fragen, leider in diesem Form in Chat-Funktion, aber dennoch kommen Fragen, die darf ich dann beantworten, so wie ich möchte, und ich, weil das Team, was dann den Support macht, also wir machen das dann im Studio, damit die Qualität auch stimmt, und das Ding ist, denen ist das egal, ob ich da eine Stunde überziehe oder nicht, und dann mache ich das einfach, weil ich Bock drauf habe, und das finde ich gut. Ja. Also das sind die Fachwebinare, die wir anbieten.
Cool. Lass uns mal, wenn du magst, sonst schüttelst du jetzt einfach mit dem Kopf, noch einmal in die Unterscheidung reingehen. Du hast vorhin gesagt, dass es logischerweise den Ausbildungsgang gibt, wo die Leute hier immer wieder zusammenkommen und hier als Gruppe den ganzen Weg durchlaufen.
Ja.
Du hast uns aber nicht erzählt, was das Gegenstück dazu ist.
Ja, das ist jetzt wirklich ein Gegenstück. Und zwar ist vor Jahren, schon vor Corona, sind Leute so an uns herangetreten und haben gesagt, wir möchten das auch wissen und wir können bestimmte Dinge nicht so aufbringen. Einmal Geld nicht und Zeit nicht. Und somit ist der Wunsch entstanden, möglichst viel von zu Hause zu machen. Und wir haben in unserer Ausbildung jetzt ein Konzept gehabt. Also wir haben schon immer den Hundetrainer at home gehabt, seit 15 Jahren schon, wo der Präsenzanteil reduziert war und sie dann Möglichkeiten gefunden haben, Praxis muss sein in der Ausbildung. Es geht keine Hundetrainer-Ausbildung ohne Praxis. Je mehr, desto besser. Und das Ding war, dass dann in der Corona-Zeit ja sowieso nichts anderes möglich war. Und dann haben wir ein Projekt ausgepackt, das wir schon in der Schublade hatten, wo wir aber sagten, die Welt ist nicht so reif dafür. Und das war, dass wir versucht haben, wie können wir denn Leuten ermöglichen, zu Hause zu überprüfen, wie die ihre Praxis umsetzen. Und wir haben jetzt ein System gefunden, wo wir Live-Webinare geben, die aufgezeichnet werden, wo wir Dinge glas, also ganz mit Beispielvideos und so weiter nochmal erklären, wie so etwas geht. Die Leute das zu Hause umsetzen können und das Klientel, die damit was anfangen können, die machen das und filmen sich einfach mit einem Smartphone. Wir lieben das ja, wenn die auch gleich schon anleiten. Also es gibt eine Aufgabenstellung, zum Beispiel schick den Hund auf die Decke und da haben sie vorher gelernt, wie das geht. Ja, muss ich dir nicht erzählen, was man da shapen kann, wann man wo den Verstärker setzt, wie das Signal einführt und so weiter. Und diese Details, die gilt es abzuarbeiten und zu demonstrieren. Und das dürfen sie dann zeigen. Uns geht es erstmal darum, dass sie das Fachliche, das Handwerk dahinter verstehen. Und das kannst du unheimlich leicht einfach in einem Video darstellen. Dann haben wir ein System gefunden, dass sie mit dem Smartphone etwas filmen, 2-3 Minuten. Wo klipp und klar ist, was das sein soll. Und sie wissen ganz genau, was das ist. Und das müssen sie auch nicht per E-Mail einreichen. Das läuft alles über so ein automatisches System. Die laden nur das Video zu unserem Hausaufgabenteam. Und wir haben ein Hausaufgabenteam, die machen nichts weiter, als sich diese Videos anschauen und dann ausführlich zu beantworten. Also, die gucken sich diese Videos an und dann machen das gerne. Und geben dann nicht nur...
Ich finde krass, dass ihr dafür ein extra Team habt.
Ja, natürlich. Und die müssen sich auch untereinander austauschen.
Natürlich.
Ja, die müssen sich auch untereinander austauschen. Also die müssen ja auch das Gleiche beantworten.
Ja, ja.
Da kommen wir, also wenn jetzt Susi was einreicht und Paul reicht was ein und das sind ähnliche Dinge, dann müssen die auch die ähnliche Antwort kriegen. Mhm. Also das, du kannst ja nicht mal, das, wenn das unterschiedliche Leute sind, die das sich angeschaut haben. Das heißt, wir haben also unser Hausaufgabenteam, die schicken das dann zurück und dann kann dann der Teilnehmer dann sagen, okay, das gefällt mir, ich bin damit zufrieden. Oder der kann sagen, nö, ich habe ja keine so gute Benotung gekriegt, das habe ich ja nicht gut gemacht.
Ich mach's nochmal.
Und dann reicht das nochmal ein. Also der kann sich da austoben ohne Ende. Und das System, wir haben es ja letztendlich aus der Not heraus geboren. Ja. Und dann war Corona vorbei. Und dann sind die Prüfungen wieder angelaufen. Und ich war schon ein bisschen aufgeregt, weil wir hatten Leute, die nur das zu Hause gemacht haben. Und dann hat unser Prüfungsteam, auch dafür haben wir ein Team, unser Prüfungsteam hat dann festgestellt, wir können die nicht unterscheiden. Wir können nicht die Hundetrainer at home von den Hundetrainer plus Leuten unterscheiden in der Prüfung. Diejenigen, aber du musst, und das ist das Wichtige, es gibt Leute, die machen diese, ich nenne sie mal Videoaufgaben.
Ja.
Und es gibt welche, die machen es nicht.
Dann geht's halt nicht.
Und du siehst das so krass.
Ja.
Also die es nicht machen, schaffen die Prüfung nicht so gut.
Ja.
Und die es wirklich, ganz viele davon machen, sind, also das ist wirklich fantastisch, wie dieses System funktioniert. Ich hätte es ja, ich als Praktiker habe das so nicht dann so glauben können und bin wirklich so zufrieden damit. Und das System ist ja so genial, dass wir es jetzt auch zusätzlich beim Hundetrainer Plus noch mit eingeführt haben, dass sie es freiwillig machen können. Dass sie nicht nur die Möglichkeiten haben, hier in diesen Präsenzseminaren im geschützten Raum das zu machen, sondern auch mal zu Hause ganz in Ruhe sich nochmal ranzusetzen, da Situationen aufzubauen, echte Kundenhunde sich zu holen und dann das da nochmal auszuprobieren mit einem anderen Hundetyp, mit einer anderen Session, ohne Begleitung, dass jemand daneben steht. Und weil das einfach so wertvoll ist. Und wir sind damit total zufrieden und dann haben wir das so flexibel gestaltet, dass die Leute natürlich auch sich diese Seminare Praxiseinheiten, wo die in Präsenz kommen, dass sie die dann natürlich auch individuell dazu buchen können. Also und dieses Zubuchen ist dann nicht in so einer festen Sache, dass sie da so einen Ausbildungsgang durchgehen, sondern die können dann sagen, okay, Thema Nummer Körpersprache.
Das würde ich ja gerne nochmal live vor Ort sehen.
Genau, das mache ich dann, das findet an dem und dem Standort statt. Ich kaufe mir das Ticket und dann löse ich das für diesen Standort zu diesem Termin zu diesem Thema ein. Ja, und dann, da wir das jetzt ja bundesweit haben und in Norditalien natürlich, da ich meine liebe Tina dort auch noch einen Standort haben, ne, die aus Süddeutschland kommen, die können das, nehmen das auch ganz gerne an.
Ja. Verstehe ich gar nicht.
Ja. Die, ja, und das ist das System, wo wir sehr mit davon überrascht sind, wo viele denken, ja, okay, das ist ja eine Online-Ausbildung, Hundetrainer online, das geht ja nicht. Doch, und das finde ich so geil, dass wir da ein System gefunden, das geht. Das ist technisch wahnsinnig aufwendig, das ist vom Team her wahnsinnig, das ist wahnsinnig arbeitsaufwendig, aber es funktioniert einfach geil. Und die Leute können zu Hause bleiben, wenn sie wollen.
Glaubst du, dass Online-Training die Zukunft ist?
Nee, die Online-Training ist die Zukunft in einem Hybridangebot. Und jeder, es gibt unterschiedliche Lerntypen und unterschiedliche Dinge, die man erfahren muss und möchte. Und du kannst unterschiedlich konsumieren. Ich denke, in Verbindung mit jemandem, der dich durchführt, ist es richtig geil.
Du und kannst muss einfach, das ein Mensch sein oder kann das eine KI sein?
Wie ich selber experimentiere gerade ganz viel mit KIs. Es gibt, wir haben schon einen Avatar von mir gebaut und die sind da ein bisschen unterstützend.
Das ist der Grund, warum ich unbedingt live hierher wollte. Ich war mir nicht sicher, ob ihr sonst einfach den Avatar dazu schaltet.
Also wir machen schon ganz, was wir machen, ja, mit Stimme machen wir ganz viel, wenn zum Beispiel es darum geht, wenn ich jetzt kleine Erklärvideos mache im Bereich, ich gestalte eine Übung, dann erkläre ich die nicht mehr, während ich das mache, sondern ich spreche es hinterher aus dem
Voice-Over ein.
Und dieses Voice-Over, wenn da jetzt zum Beispiel noch was nachgedreht wird und das wird noch was verändert, dann fahre ich deswegen nicht mehr ins Studio, sondern die nehmen die KI, nehmen meine Stimme und ich habe den Text vorher eingegeben. Und das sind Sachen, die generell schon da sind. Das sind unterstützende Sachen. Aber die KI, wir haben mit unserem Hausaufgabenteam auch gesprochen. Und erstens wollen die das nicht, weil die wollen in Verbindung mit dem, die glauben auch, und das glaube ich auch, das wird noch lange nicht eine KI auffangen, das Persönliche in dieser Ansprache, wie man die Rückmeldung gibt. Die wollen ja nicht nur irgendwie die Rückmeldung, sondern die kennen sich doch. Also das sind immer dieselben Leute, die stellen sich auch einmal vor mit einem kurzen Video. Hey, das bin ich und so weiter. Und das wollen wir auch nicht. Also KI, so nutzen wir das auch bei uns in unseren anderen Abläufen. Wir haben unsere Mitarbeitenden und die haben einen KI-Assistenten, der hilft. So haben wir das. Und sowohl in der Kundenberatung wie in anderen Bereichen bleibt der Mensch da. Das gehört zu unserem Wertedenken dazu.
Wir haben mal, also meine Frage basiert darauf, dass wir mal bei einem Seminar von mir hatte ich IT-Experten, die hauptberuflich in diesem Bereich arbeiten. Das war natürlich super spannend, weil ich dann irgendwann einmal die Frage gestellt habe, ob die sich vorstellen könnten, das natürlich total realitätsfern, weil ich den Punkt Kosten ausgeblendet habe, ob die etwas programmieren können, quasi Hunde, die verschiedene Verhaltensweisen zeigen. Und ich kann dann so eine Dingsbrille aufsetzen, wo ich das sehe und kann dann quasi an diesen künstlichen Hunden so lange üben, bis ich weiß, dass ich das kann als Mensch. Und dann gehe ich erst an richtige Hunde, einfach nicht mehr so viele echte Hunde unter dem schlechten Handling leiden zu lassen. Das war mein Gedanke so dahinter. Mhm. Und dann habe ich das halt auf alles Mögliche. Ne? Also wir bleiben bei deinen blinden Hunden. Mhm. Ich war dann irgendwie bei meinen Sporthunden und habe dann gedacht, boah, wie geil ist das denn, wenn ich diese Bewegung 10.000 Mal mit einem künstlich digitalisierten Hund da machen könnte. Das ist dem Hund ja total egal. Der wird nicht müde, der macht immer das so. Und dann haben die gesagt, ja, das geht, das ist gar kein Problem, wir können ganze Hundetrainerausbildung so machen. Ja. Und dann haben die mir aber Preise davon genannt und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja cool, dann macht das irgendjemand anderes.
Ja.
Aber ich finde das so spannend, weil du damit diese Komponente aus dem Kopf rausnehmen kannst, wow, Damage, ey, jetzt muss der Hund da wieder in Anführungsstrichen herhalten, weil wir hier was ausprobieren müssen. Und ne, so habe ich als Trainer eine Idee, nehme meine Brille, nehme meinen KI-Hund.
Ich glaube auch, dass sowas und solche ähnlichen Dinge auch passieren werden, allerdings nicht ohne die Führung durch jemanden. Und womit ich selber herum experimentiere, ist, dass ich ja Aufzeichnungen von Videos nutze. Ich habe also eine Videothek und ich habe jetzt also jemanden im Zoom-Call und dann sage ich, okay, was du jetzt brauchst, ist die und die Übung. Ich gebe dir mal den Link, da und da schaust du dir an, das übst du mal, dann zeigst du mir das auf dem Video und dann schickst du mir das. So. Ne? Ja. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass er bestimmte Handlungsabläufe übt. Klar, also ich bin aber auch nichts dagegen, das zu tun. Ich Sehe nur nicht, ich bin auch kein KI-Hater, so etwas.
Sondern, ich bin auch kein Befürworter, ne? Nicht falsch verstehen. Also.
Ja, es muss mit Sinn und Verstand eingebaut werden. Und ich glaube, dass so etwas immer nur in Verbindung, also solche Hybrid-Geschichten sinnvoll sein können. Und in die Richtung geht es auf jeden Fall. Und ich finde es auch nicht schlimm, Dinge zu nutzen, die da sind, wenn sie denn sinnvoll sind.
Wenn wir beide jetzt kurz die Rollen tauschen, was muss ich dich jetzt unbedingt noch fragen, was nicht offen bleiben darf, bevor wir das Ganze gleich abrocken?
Trinken wir gleich noch einen Kaffee?
Auf jeden Fall. Privat geht das hier natürlich noch unendlich lange weiter, das ist doch klar.
Was? Nö, ich habe gerade so verschiedene Dinge. Also du kannst, also ich, mein Herzensbabykind ist gerade diese Verhaltensberaterausbildung und ich merke, was für eine Nischen-Nische das ist.
Warum ist das eine Nische-Nische?
Wir machen das so, dass wir, also wir, diese Online-Schulung, die wir angeboten haben, das wäre quasi unser Online-Verhaltensberater. Das haben viele gebucht. Das ist einfach keine große Schwelle. Das nächste ist, wir haben gesagt, du kannst dir das, was wir im Verhaltensberater haben, das gibt es schon. Wir erfinden nichts neu. Mhm. Ja? Nur du hast es nie in diesem roten Faden kompakt zusammen mit diesem Dozententeam. Und du musst dir das selber zusammensuchen. Von verschiedenen Anbietern, mit verschiedenen Methoden. Und das ist aufwendig und jemand muss jetzt sagen, okay, ich leg nochmal dasselbe. Die Ausbildung kostet 7.500 Euro.
Ja.
Was ich finde, nicht teuer ist für das, was wir da bieten.
Nee, deswegen habe ich jetzt gerade, konnte keiner sehen, aber ich habe nicht gezuckt und gar nichts. Ich bin sogar ehrlich, ich hatte mit einem anderen Preis gerechnet.
Ja, und wir haben aber gesagt, wir wollen aber eine bestimmte Qualität haben und machen vorher einen Workshop. Mhm. Und dieser Workshop ist eine kleine Schwelle, sowohl finanziell, also der kostet alleine 900 Euro. Mhm. Und der soll den Interessierten dann sagen, also da nehmen wir auch mehrere Leute rein, also schon 30 Leute. Wir teilen hier auf, wir sind dann alle Dozenten auch da. Und das ist eine große Veranstaltung dann. Und dann, also für uns wäre das eine große Veranstaltung. Wir haben sonst kleinere Gruppen. Und dann dann werden die konfrontiert natürlich auch mit verschiedenen Situationen. Und dann dürfen die für sich herausfinden, ob das Richtige ist für sie. Und da fallen schon welche raus. Also die sind ja erst schon informiert worden, das und das wird passieren, das und das machen wir. Und die Hunde wirst du kennenlernen. Und obwohl sie das wussten, haben sie gesagt, okay, jetzt weiß ich es und ich weiß, das ist nicht das Richtige für mich. Und das
ist ein Unterschied. Ne?
Ja, das ist schon, und das ist, darum machen wir diesen Workshop auch, bevor man sich das ganze Ding macht, gehört diese 3 Tage dazu, um sich zu finden. Und es ist für diejenigen meistens interessant, die jetzt gerade aus der Hundetrainerausbildung raus sind und die haben ja gerade die Hundetrainerausbildung bezahlt. Okay, das verstehe ich. Wir haben eigentlich ursprünglich auch gedacht, dass es die interessieren könnte, die schon lange im Sattel sind und dieses als zusätzliche Kompetenz haben wollen. Und entweder unser Marketing oder wie auch immer hat, also wir haben eine Klasse, die jetzt läuft, wo wir riesiger Folge mit haben und wir hatten einen nächsten Termin jetzt geplant und da haben wir gemerkt, da haben wir noch nicht genügend Anmeldung. Wir werden das nochmal verschieben.
Nee.
Ja, und da bin ich selber von überrascht und alle, also der Bedarf ist da, die Veterinärämter sagen oder die Ordnungsämter sagen, hey, wir brauchen diese Fachleute, die so einen Hund auch mal irgendwo rausholen können oder die damit umgehen können. Oder
ich bin ehrlich, hätte jetzt gedacht, die rennen euch die Hütte ein.
Tun sie vom Interesse. Spannend finden sie das alle. Aber jetzt diesen Schritt zu gehen, das wirklich zu machen. Und wir sind im norddeutschen Raum. Ne, also wir wissen, das ist ganz klar, wir wissen, dass im süddeutschen Raum oder in Mitteldeutschland, dass es dort da andere Infrastrukturen sind und so weiter. Ja. Ja.
Ach, verrückt.
Aber das war für uns ja auch nie das Ding,
darum ging es nicht. Aber ich hätte halt gedacht, dass das, weil egal mit wem du eigentlich sprichst, das sind ja die Themen, wo eigentlich jeder Hundetrainer oder die meisten, nicht jeder ist auch wieder falsch, aber wo die meisten dann ja doch noch eigentlich mehr Wissen haben wollen und gerade auch praktische Erfahrungen sammeln wollen. Und
ja, wir haben zwei unterschiedliche Menschentypen. Die einen, die wollen erstmal Wissen haben, Wissen, und um sich handlungssicherer zu fühlen. Aber um dann wirklich damit zu arbeiten, brauchen sie das Praktische.
Ja, eben. Also in dem Moment, wo ich an den Zwinger rantrete und dann Maulkorb drauf machen will, hilft mir leider das Buch auch nicht mehr. Also ja, das hilft mir, damit ich verstehe, was da passiert, aber den Mut oder was auch immer zu haben, um letzten Endes...
Und das auch einschätzen zu können. Ja, also wann gehe ich ein Risiko ein, wann muss ich mich wie absichern? Ja. All das sind ja ganz wichtige Dinge. Ja, und damit, aber das ist ja nicht so, dass keiner das will. Also es ist nur so, dass wir gesagt haben, wir verschieben es, weil wir nicht genügend haben. Natürlich haben wir Anmeldungen dafür, natürlich haben wir Interessierte. Auch zu den Infoabenden kommen viele, da melden sich viele, viele Menschen an, aber der Schritt ist dann noch nicht. Und es ist auch neu. Ich glaube nicht, dass wir wissen nicht, dass irgendwo in Europa sowas angeboten wird. In dieser Gesamtheit, ne?
Ja, spannend. Ja, bin sehr spannend, was du da berichtest, wenn wir uns in ein paar Jahren wieder treffen und du dann nur noch das machst von morgens.
Wahrscheinlich.
Krass. Ja. Jörg, vielen Dank für heute.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Schön.
War ganz anders als sonst, weil wir so viele Themen irgendwie kurz angerissen haben, aber weil das wirklich, das war kein Kokettieren oder so. Wir haben alle Themen irgendwie getroffen oder so viele Themen, über die ich auch schon so lange nachdenke. Und deine Meinung hat mich einfach so sehr interessiert. Das Ankratzen mal eben an der Oberfläche. Nutzen wir den Moment, sagen kurz vielen Dank an Sammy, der diesen Kontakt hergestellt hat und die
schöne
Aufnahme
Grüße auch
möglich gemacht hat. Ja, und einfach vielen, vielen Dank an dich für deine Zeit, dafür, dass ich hier Gast sein darf bei euch. Ich empfehle jedem, der uns bisher zugehört hat und noch nie hier war, bucht hier mal irgendwas, ist traumhaft schön. Wir sitzen hier im Wald. Hier ist alles wirklich picobello gepflegt. Das ist total herzlich und einladend hier.
Schön. Ja, vielen Dank. Dass dir gefällt. Ja, ich danke auch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüssi.